des, ohne Leitung eines anderen zur anderen selbstverschuldet ist die Unmündigkeit, wann nicht es an Verstand mangelt, sondern an der Entschließung und des Mutes, sich ohne Leitung eines anderen, dieses Verstandes zu bedienen. Waage zu denken, sapiere, aude, ist also der Wahlspruch der Aufklärung. Also eine ganz wichtige Errungenschaft damals, man muss sich vorstellen, das war revolutionär, wo die Kirche und der Adel und alle gesagt haben, was zu tun ist, und da gab es die großen Autoritäten, und die waren natürlich nicht in Frage zu stellen, wer so eine Autorität in Frage gestellt hat, ja, der hat mit seinem Leben gespielt. Und dann kommt der Mann aus Königsberg und verkündet, jeder Mensch ist gleichwertig, jeder Mensch muss, hat das Recht und die Pflicht, sich seines Verstandes zu bedienen. Es gibt dann noch weitere schöne Zitate dazu. Ja, und man leitet dann, man hat auch den kategorischen Imperativ formuliert, handle so, dass die Maxime deines Willens jederzeit zugleich als Prinzip einer allgemeinen Gesetzgebung gelten könne. Also auch das ist eigentlich die Forderung, dass mein Handeln verantworten muss. Also ich darf meine Dinge herausnehmen, die sich andere nicht herausnehmen dürfen. Also ich muss immer fragen, was ist, wenn das alle so machen? Ist das in Ordnung dann? Ja, wenn sie alle so machen würden, und das ist eine Katastrophe, ja, dann darf ich mir auch keine Sonderrechte anmaßen. Ja, also Kant hat ja sehr viel zu diesen Dingen beigetragen. Unter anderem hat er eben auch, Moment, ich muss da schauen. Und er sagt eben, Faulheit und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so großer Teil der Menschen, nachdem sie die Natur längst von fremder Leitung freigesprochen, dennoch gerne zeitlebens unmündig bleiben, und warum es anderen so leicht wird, sich zu deren Vormündern aufzuwerfen. Es ist so bequem, unmündig zu sein. Habe ich ein Buch, das für mich Verstand hat, einen Seelsorger, der für mich Gewissen hat, einen Arzt, der für mich die Diät beurteilt und so weiter, so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemühen. Ich habe es nicht nötig zu denken, weil ich nur bezahlen kann. Andere werden das verdrießliche Geschäft schon für mich übernehmen. Dass der bei weitem größte Teil der Menschheit, darunter das ganze schöne Geschlecht, den Schritt zur Mündigkeit, außer dem, dass er beschwerlich ist, auch für sehr gefährlich halte. Dafür sorgen schon jene Vormünder, die die Oberaufsicht über sie gültigst auf sich genommen haben, nachdem sie ihr Haus wie zuerst dumm gemacht haben und sorgfältig verhüteten, dass diese ruhigen Geschöpfe ja keinen Schritt außer dem Gängelwagen, darin sie sich einsperrten, wagen dürfen, so zeigen sie ihnen nachher die Gefahr, die ihnen droht, wenn sie es versuchen, allein zu gehen. Nur ist diese Gefahr zwar ebenso groß nicht, denn sie würden durch einige Mal fallen wohl endlich gehen lernen. Allein ein Beispiel von der Art macht doch schüchtern und schreckt gemeiniglich von allen ferneren Versuchen ab. Ja, das wird dann weiter. Es ist also für jeden einzelnen Menschen schwer, sich aus dem ihm beinahe zur Natur gewordenen Unmündigkeit herauszuarbeiten. Er hat sie sogar lieb gewonnen und ist vorderhand wirklich unfähig, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, weil man ihm niemals den Versuch davon machen ließ. Satzungen und Formeln, diese mechanischen Werkzeuge eines vernünftigen Gebrauchs oder vielmehr Missbrauchs seiner Naturgaben sind die Fußschwellen einer immerwährenden Unmündigkeit. Ja, also es geht da weiter, man findet ja diese Zitate auch im Internet und Sie haben wahrscheinlich schon so viel jetzt mitbekommen, dass er ganz klar macht, ja, es liegt an uns, den Mut zu haben und zu sagen, Moment, ich lasse mir jetzt nichts einreden, ich versuche einmal klar zu denken, ich schaue mal an, was sind denn die Quellen, was ist denn die Einstellung dessen, der da jetzt behauptet, zu wissen, was wahr und richtig ist. Also kritisch zu sein, in Frage stellen, das ist eine ganz wichtige Grundlage der Aufklärung. Und eben vor allem die Leitprinzipien, ungeachtet ihrer faktischen Unterschiede, sind die Menschen sozusagen gleichwertig, gleichberechtigt. Also das war etwas ganz Revolutionäres zu der Zeit, als Kant das formuliert hat. Das muss man einfach sehen. Und
Nach meiner Ansicht 100%, weil da würde ich sagen, Moment,
du behauptest jetzt das, was sind deine Quellen, was sind die Fakten, auf die du dich stützt. Kannst du aufgrund dieser Fakten überhaupt diese Behauptung aufstellen?
Das heißt aber, dass es geht auch markant etwas, was man nicht antworten kann. Das heißt aber, es gibt markant auch etwas, ein Phänomen, das man nicht antworten kann.
Dass man nicht was?
Wo du Kritik auch antworten
kannst. Ich habe jetzt nicht verstanden.
Also ein Common Sense, ein Common Sense. Was sind die Fakten, auf die Seite zu gehen?
Naja, das ist eben etwas, was sich in der Gesellschaft im freien Austausch der Meinungen, der Argumente herauskristallisiert. So. Das ist ja ganz wichtig. Ne? Nicht, dass man sagt, da ist die Wahrheit und wer eine Frage stellt, ist ein Leugner. Und wer jetzt zum Beispiel sagt, im Moment, da stecken ja Interessen dahinter, zwar finanzieller Art, wirtschaftlicher Art, politischer Art. Das ist ein Verschwörungstheoretiker. Und das ist was Schlimmes. Ja, also jeder Kriminalist ist ein Verschwörungstheoretiker. Ja, der sagt, Moment, wer hat den Nutzen? Wer könnte da Interessen haben? Und so weiter, der fragt ja, weil die Dinge, also wenn mich einer Verschwörungstheoretiker nennt, dann muss ich sagen, ja, Sie haben schon recht, ich setze mich mit der Verschwörungspraxis auseinander und versuche sie zu verstehen. Ja, und wenn Sie mir zum Beispiel vorwerfen, Sie sind ja ein Verschwörungstheoretiker, dann würde ich sagen, ja, also Sie können sich's aussuchen. Entweder sind Sie verschwörungsignorant, und glauben, dass es keine Verschwörungen auf der Welt gibt, keine Absprachen, keine Strategien, keine Planungen, keine Think Tanks, die sich überlegen, mit welchen Strategien und Methoden sie auf Kosten anderer sich Vorteile verschaffen, dann sind sie verschwörungsignorant. Ja? Oder sie sind ein Verschwörungsleugner und sagen, es gibt keine Verschwörungen, obwohl sie wissen, dass es Verschwörungen gibt. Also für mich, das ist jetzt vielleicht ein interessanter Punkt, ist eine Sache wirklich, also, wie soll ich sagen, ärgerlich ist zu wenig, dass man heute im gesellschaftlichen Diskurs mit Kampfbegriffen arbeitet. Und eben sagt, der ist ein Verschwörungstheoretiker, den braucht überhaupt nicht mehr zuhören. Was der sagt, ist völliger Schmarrn, weil der ist ein Verschwörungstheoretiker oder ein Corona-Leugner. Wenn jemand gefragt hat, ich habe zum Beispiel einen guten Bekannten, einen Arzt, der hat vor den Corona-Impfungen, hat an die Ärztekammer einige Fragen, ethische Fragen gestellt im Zusammenhang mit der Impfung. Ja, da hat es keine Antworten gegeben, aber der ist niedergemacht worden, weil er Fragen stellt. Und das ist ja etwas, was einem Menschen, der die Aufklärung hochhält, also das geht nicht.
Das
geht nicht. Weil ich bin gern bereit, mit jedem über jedes Thema zu diskutieren und aufgrund von Fakten. Ja. Und eines vielleicht gleich, dann immer wieder beim Stoff, aber Sie sehen, wie wichtig das ist. Und da ist eben auch die Vorlesung wichtig und nicht nur das Skriptum, dass man Meinungen austauschen kann und dass da keine Fragen aufgeworfen werden und über die kann man reden. Ja, also.
Ich würde von der anderen Seite beleuchten, vielleicht so was die Ärztekammer angeht. Also ich schätze mal, dass es da auch einfach, also dass es da irgendwo auch irgendwann an Ressourcen mangelt, um auf diese Frage einzugehen. Und deswegen glaube ich, also auch von dieser praktischen Grenze, der Ressourcenknappheit, muss man ja irgendwo die Grenze ziehen.
Ja, natürlich.
Und das würde mich also irgendwie, ich glaube, also zum Beispiel jetzt auch irgendwie an die Sache Erde glauben, ich weiß es genau.
Ja, wissen Sie, das ist nämlich auch so eine, also wir kommen ja, wir sind jetzt eigentlich schon im vorletzten Abschnitt der Vorlesung, der Diskussion, nämlich welche Kräfte laufen und welche welche Interessen und welche Strukturen stecken hinter den Entwicklungen, die wir heute erleben, denen wir unterworfen werden. Und da gibt es ein paar Bücher, die ich Ihnen sehr empfehlen würde. Wie schon, glaube ich, erwähnt, Rainer Mausfeld. Ganz wichtig, Rainer Mausfeld, ein Psychologe und Kognitionsforscher emeritus der Universität Kiel, der zwei Bücher geschrieben hat, Warum Schweigen Dilemma und das zweite Angst und Macht. Und das dritte, auch spannend, ich habe es Ihnen schon nahegelegt, Hybris und Nemesis. Und zwar Hybris ist die Göttin, Hybris ist Hochmut und Überheblichkeit, Anmaßung. Und Nemesis ist die Göttin, die diese Anmaßung und so weiter verurteilt und abstraft. Und Rainer Mausfeld hat in dem Buch Hybris und Nemesis den Versuch gemacht, also die Frage ist, wie kann Machtmissbrauch verhindert werden in der menschlichen Gesellschaft? Und da sagt er eben, all das sind die Strukturen der Macht, die vielfältigen Strukturen, die Macht ausüben über andere. Die sind so komplex, dass es sehr schwer ist, sie zu verstehen. Und um dem Verständnis näher zu kommen, ist es sinnvoll, in der Geschichte zu schauen, in der Menschheitsgeschichte von den frühesten Anfängern an, welche Mechanismen, welche Strategien haben die Menschen angewendet, um zu verhindern, dass einer sich auf Kosten der anderen Macht aneignet, Macht ausübt, andere seinem Willen unterwirft. Und da gibt's da hat er von 5000 Jahren in der Vergangenheit angefangen, den Bogen in die Gegenwart zu spannen, weil man da eben erkennen kann, welche Mechanismen gibt es. Und ganz spannend sind eben auch die Ausführungen zur Demokratie. Da empfehle ich Ihnen wirklich auch diese Bücher, weil das würde jetzt den Rahmen sprengen. Und Rainer Mausfeld sagt zum Beispiel, also ich habe viel gelernt von ihm, er sagt zum Beispiel, die Wahlen sind das Uninteressanteste an einer Demokratie. Und bei uns sind sie jetzt schon das Einzige. Was ist das Kernstück der Demokratie? Der öffentliche Debattenraum. Jede wichtige Frage hat von allen Aspekten her diskutiert zu werden. Und alle Aspekte haben in einem unverzerrten Debattenraum stattzufinden. Das heißt, die Medien, die müssen alle Aspekte bringen. Die müssen auch die verfemten Corona-Leugner, die man eben, das ist jetzt blöd, die müssen auch Kritik zulassen und müssen Fragen zulassen und eben nicht jemanden gleich abzuqualifizieren. Die erleben wir, wir kommen ja auf das jetzt wirklich zu sprechen. Ja, dann stimmen wir Stopp weiter. Aber das ist sozusagen mein Hauptanliegen, dass man versteht, dass es ausgefeilte Strategien gibt. Also zum Beispiel ein Buch Jonas Trödel, ein deutscher junger Wissenschaftler an der Universität Regensburg, hat ein Buch geschrieben, kürzlich, Kognitive Kriegsführung. Und am Beispiel der NATO. Und da ist das Allerwichtigste, nicht jetzt zu sagen, ja, gegen wen führen die Kriege? Naja, gegen die richtet sich das. Nein, die kognitive Kriegsführung, die richtet sich gegen jeden Einzelnen. Und vermittelt ihm Feindbilder und verhindert sozusagen das kritische Denken. Und das kritische Denken hat heute sozusagen ein fairer Austausch, wird verhindert, indem man das Gegenüber moralisch heruntermacht. Indem man sagt, das ist ein Verschwörungstheoretiker, ein Corona-Leugner, ein Antisemit, ein Nazi, ein Rechtsextremer. Und mit dem brauche ich überhaupt nicht reden, was der sagt, bitte, das Der darf überhaupt seine Meinung nicht sagen, weil das sind Fake News. Und dann gibt es Fakten. Quäker, die sagen, was jemand sagen darf und was niemand sagen darf. Und wenn man dann fragt und schaut, wer sind die Faktenchecker, wer bezahlt die, was haben die für einen wissenschaftlichen Hintergrund, ja, dann sehen sie auf einmal, dann schaut, und dann haben sie einiges dazugelernt.
Ja, dann stimme ich das ja. Also, das haben die letzten Programme, das ist ja auch aufgebaut, Cancel-Culture,
ja. Ja, wollen Sie, dass man Ihnen den Mund verbietet?
Nee, natürlich nicht, aber ich glaube, das ist kompliziert.
Na, freilich ist kompliziert.
Weil, also, wenn man tatsächlich, also es gibt halt, ich glaube, die Argumente würde auf jeden Fall, würde ich auf jeden Fall zustimmen, wenn von allen Parteien sich irgendwie so verpflichten würden, auf so einer sachlichen Ebene zu diskutieren.
Ja, wieso sollen sich die Parteien, wie kommen sie da dazu? Das müssen, jeder von uns muss das einfordern. Ich fordere das auch ein. Ich sage, man sollte sachlich diskutieren, nicht den anderen diffamieren, sondern sagen, Moment, diese Argumente, warum bin ich anderer Meinung als du? Weil du das und das sagst und dem halte ich aber in aller Freundlichkeit das und das und das entgegen. Und da können alle zuhören und sagen, Moment, wer hat die besseren Argumente? Wer hat eine Grundeinstellung, die mir anständiger erscheint? Der eine kann sagen, ja, wichtig ist, erfolgreich ist der Stärkere und der kann sich auf Kosten der anderen Bereichen, ist ja klar. Wie kommt der Erfolgreiche dazu, der viel Geld verdient, dass er da Steuern zahlt? Wie kommt der da dazu? Das ist die eine Meinung. Und der andere, der sagt, na Moment, der lebt ja in der Gemeinschaft und der lebt ja vom Staat, der muss ja, und gibt's, sagt man, aha, ich neige ja dieser Auffassung zu. Also wir müssen lernen, wertschätzend miteinander umzugehen und nicht zu sagen, na den, der ist ja rechtsextremer, mit dem rede ich nicht. Und wer die und die Meinung hat, ja, das ist ja rechtsextremer. So geht's nicht.
Aber es geht nicht
darum,
wie wir
als Mitmenschen miteinander umgehen,
oder?
Richtig.
Die keine Ahnung
haben, Politiker sind. Naja, aber dann wird man gleich dran, wenn wir eine Kultur einer humanen, fairen, sachlichen Diskussion entwickeln. Ja? Und dann kommt der Politiker und der wirft mit Kampfbegriffen und der sagt, na, mit den Idioten machen wir doch keinen Staat, sowas geht doch nicht. Ich will doch jemanden, mit dem ich vernünftig reden kann, der mich vertritt. Also es liegt, da gibt es eben den schönen Spruch, ich glaube von Mahatma Gandhi, sei du die Veränderung in der Welt, die du dir wünschst. Jeder muss für sich anfangen. Das ist schwierig, vielleicht, aber es ist der einzige Weg. Ich kann nicht von anderen verlangen, dass sie sich ändern. Ich muss versuchen, mich selber zu verändern. Ja, aber damit haben wir, glaube ich, schon ein paar Fragen aufgeworfen und ich weise nochmal darauf hin, in VocoLearn finden Sie den Kurs Boku Forum Umweltethik, ein Schreibekürzel Schweizer mit ZDZ. Und ich würde mich freuen, wenn sich einige da melden und wenn wir über Fragen, wie wir es jetzt angerissen haben, diskutieren können. Ich kann gerne Literatur und anderes beisteuern. Und ich glaube, es ist sinnvoll, gerade eben der akademische Nachwuchs, der muss in der Richtung Vorbild sein. Weil die Universitäten sollten doch ein Hort sachlichen Diskurses sein, wo die kritischesten Fragen angesprochen werden können. Das muss doch möglich sein. Und das ist halt eben nicht möglich. Und es gibt Umfragen, die erschütternd zeigen, Meinungsfreiheit an Universitäten, wo man die Leute fragt, nein, ich darf mir nicht alles sagen. Oder ein Beispiel kürzlich, die Rektorin der Harvard-Universität hat gehen müssen, weil sie eine Veranstaltung zugelassen hat, wo man über Gaza Problem diskutiert hat, wo es also um Pro und Contra und verschiedene Meinungen an der Harvard-Universität, und weil sie das zugelassen hat, ist sie auf Druck und Lobbys, hat sie lassen worden. Und sowas darf nicht sein. Die Meinungsfreiheit, und man muss sagen, Meinungsfreiheit ist ja die Basis auch der Demokratie, und Meinungsfreiheit ist immer die Freiheit der Meinungsäußerung der Andersdenkenden. Nicht meine Meinung, die darf jeder sagen, und wer was anderes sagt, nein, das ist der wird moralisch abqualifiziert, und den muss ich canceln. Und wenn ich neben dem gestanden bin bei einer Kundgebung, dann muss ich mich distanzieren. Haben Sie sich ausreichend distanziert? Wieso sind Sie neben dem Rechtsextremen gestanden? Ich sage, bitte, warum muss ich mich, ich bin für das verantwortlich, was ich bei einer Kundgebung sage und nicht was ein anderer sagt. Also das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass man das erkennt, und ich sage eben auch immer, Meinungsfreiheit wird am besten dadurch verteidigt, indem man von ihr Gebrauch macht. Und ich habe von früh auf unerwünschte Meinungen, Kritik zu irgendwelchen technischen Entwicklungen oder sonstigen, habe ich versucht, in aller Ruhe, auch wenn es einem nicht leicht fällt, in aller Ruhe auszudrücken, ohne wen zu beleidigen. Und dann stellt man auf einmal fest, dann sagt er, na ja, das ist ja wahnsinnig richtig. Und das ist genau das, was der Kant meint. Man muss den Mut haben, seine eigene Meinung zu vertreten. So leicht ist es nicht immer.
Eine Sache ist mir noch wichtig. Ich würde nicht unbedingt den Tatsache, dass es den Mut erfordert, etwas dazu sagen, und ich nicht als Maßstab, dass ich mich als Meinungsfreiheit eingeschränkt habe. Ich glaube, das ist normal. Das ist unangenehm, ist die eigene Meinung zu sagen, was nicht gewohnt ist. Wenn jemand gehen muss, wenn das tatsächlich so viele Konsequenzen hat, aufgrund seiner Meinung, also das kann ich schon diskutieren.
Ja.
Nicht nur, weil es irgendwie schwierig ist, vielleicht auch zu sagen.
Ja, ja. Naja, schauen Sie, bei mir ist ja auch so, als ich begonnen habe, meine Meinung zu sagen, war ich ausgesprochen schüchtern, war ein braver Mitarbeiter im Reaktorzentrum Seibelsdorf, und als dann unglaubliche Äußerungen, ich habe es ehrlich, glaube ich, erwähnt, der technische Direktor hat einmal im Rundfunk gesagt, es wird immer wieder behauptet, Strahlung erzeugt Krebs. Das Gegenteil ist richtig, mit Strahlung heilt man Krebs. Und das war für mich dann auch eines der Signale, dass ich gesagt habe, Moment, ich lebe vom Steuergeld, von Ding, als junger Wissenschaftler, ich habe verstanden, wie gefährlich das Ganze ist, und da wird Irreführung betrieben. Und ich bin es einfach der Öffentlichkeit schuldig, die mich bezahlt, dass ihr meine Meinung sagt. Ne? Und später bin ich dann auf ein Zitat von Jean-Jacques Rousseau gekommen, das genau das eigentlich beschreibt, was für mich damals bestimmend war. Ich würde mir nicht anmaßen, die Menschen zu belehren, wenn andere sie nicht irreführten. Also wenn ich erkannt habe, das, was der sagt, ist falsch, und ich kann das wirklich beweisen, dass das falsch ist, dann habe ich eigentlich die Pflicht, wenn das eine relevante Geschichte ist, zu sagen, Moment, lieber Herr, sowieso, was Sie da sagen, ist nicht richtig. Ja, ja gut, also soweit mal. Und jetzt ist eines ganz entscheidend wichtig, auf das haben wir schon begonnen einzugehen. Die Aufklärung war natürlich ein revolutionärer Schritt. Und ist natürlich auf Widerstand gestoßen, nicht? Weil das ist völlig klar, die Vorrechte und Privilegien von angestammt Adel und Klerus und so weiter, das war alles ein bisschen in Frage gestellt durch die Aufklärung, durch kritisches Nachfragen. Und dann ist auch klar geworden, dass alle solche Bewegungen Gegenströmungen hervorrufen. Also die Aufklärung hat natürlich eine Gegenaufklärung hervorgerufen. Und ich kann Ihnen dieses Buch wärmstens empfehlen, kann man das lesen, trotz Helligkeit, ja, A People's History of the United States. Howard Zinn, ein amerikanischer Historiker, schon verstorben, der war im Zweiten Weltkrieg Bomberpilot und ist dann Pazifist geworden. Und er beschreibt in seinem Buch A People's History of the United States die Geschichte der USA von der Basis her. Normal wird ja Geschichte oft so geschrieben, ja, da war der König sowieso und der hat da Krieg geführt gegen den und dann Alexander der Große, ja, der ist groß, weil er weiß Gott was alles erobert und beherrscht und umgebracht hat. Howard Zinn beschreibt eben die amerikanische Geschichte von der Basis her. Also nicht, was ich, Lincoln hat die Sklaverei abgeschafft. Ne? So liest man das oft, ja, und die, ja, Bürgerkrieg, da ging es um die Sklaverei. Ja, das stimmt alles in der Form nicht. Sondern die Sklaverei ist abgeschafft worden von Bürgerbewegungen mit. Also alle emanzipatorischen Erfolge sind mühsam von der Basis erkämpft worden und von den Mächtigen immer wieder konterkariert worden. Also der Fortschritt in Richtung Demokratie, in Richtung Mitbestimmung, in Richtung Einhegung der Macht, das waren immer zähe, mühselige, oft also sehr schwierige Anstrengungen. Und und die Gegenaufklärung, die läuft eben auch ständig. Und darauf bezieht sich dann auch der schöne Spruch, den Sie sicher schon gehört haben, wenn der Demokratie einschläft, wird in der Diktatur aufwachen. Und wir erleben derzeit dramatische Einschränkungen der Demokratie. Also ich kann Ihnen vielleicht auch noch ein Beispiel geben, was ich als demokratisch empfunden habe. Im Jahr 75, 76 ist die Diskussion über die Atomenergie in Österreich sehr auffällig geworden. Es wurde, Zwentendorf ist ja gebaut worden, Baubeginn war 71, 74 hätte ein zweites Atomkraftwerk in Oberösterreich an der Enzmündung gebaut werden sollen. Und da war dann ein starker Widerstand und da hat es Diskussionen gegeben und so weiter. Ich will das jetzt nicht ausbreiten. Aber da hat dann die Regierung Kreisky beschlossen, zu dieser wichtigen Frage muss es eine Aufklärungskampagne geben in der Öffentlichkeit. Und natürlich mit dem Ziel, die Leute aufzuklären, wie super die Atomenergie ist. Aber man hat damals eine Vorgangsweise gewählt, die wirklich beispielhaft ist im Rückblick. Ich war damals in einem kleinen Institut für Umweltwissenschaften und Naturschutz tätig und war sozusagen mit meiner Vorgeschichte im Reaktorzentrum und mit Publikationen auch ein wissenschaftliches Buch zur Atomenergie. Finden Sie auf meiner Homepage Radioaktivität und Umwelt, war ich sozusagen als Sachverständiger ausgewiesen. Und unser kleines Institut war sozusagen das wissenschaftliche Zentrum der Anti-AKW-Bewegung. Und an uns ist vom Ministerium, das zuständig war, Bauten und Technik, die Aufforderung gerichtet worden, formuliert 100 Fragen, die vor Inbetriebnahme des Kraftwerks gelöst werden müssen oder geklärt werden müssen. Wir haben 135 Fragen, darunter sehr knifflige, haben wir gestellt. Die sind dann ein bisschen redigiert worden und in 10 Themenbereiche aufgegliedert worden. Unfallgefahren, Atommüllproblematik, Wirtschaftlichkeit und so weiter, medizinisch-biologische Fragen. Und dann hat man wieder gesagt, so und jetzt zu uns, jetzt nennt es uns kompetente Leute, die kritisch zur Atomenergie sind, möglichst Universitätsprofessoren. Ja, das war gar nicht leicht, aber wir haben international Berufsgruppen, zu den 10 Themen und Bereichen, die sind zusammengesetzt worden, sagen wir, 3 Kritiker, 3 Befürworter. Und die haben die Fragen vorgelegt gekriegt, die für ihr Thema zuständig waren. Und haben jetzt sich informell irgendwo zusammengesetzt, diese 6er-Gruppe mit einem Vorsitzenden, und haben diese Fragen diskutiert. Und nach 1, 2 so Vorbereitungsrunden hat es dann in einer Landeshauptstadt eine große Podiumsdiskussion mit Publikums- und Medienbeteiligung gegeben, pro und contra. Und da ist hoch hergegangen. Das war wirklich bewegend, da könnt ihr dann nette Geschichten erzählen. So, und das war dann das Signal für die Medien einzusteigen. Weil bis dato war es eben so, dass man gesagt hat, nee, also Atomenergie ist so kompliziert und wenn ich von Kernphysik und Atomtechnik nichts verstehe, dann mache ich da gar nicht den Mund auf, weil da kann ich mich ja nur blamieren. Und dann war es einmal klar, Moment, da gibt es ja interessante Fragen nach diesem Ding und da gibt es ganz verschiedene Ansichten dazu von leibhaftigen Universitätsprofessoren und anderen. Und dann haben die Medien auf einmal angefangen einzusteigen. Da hat es dann, was ist die Kronenzeitung, da war ein Journalist und damals haben Journalisten einen lebenslangen Vertrag gehabt. Der hat recherchieren können noch und noch. Der war nicht angewiesen darauf, dass er das bezahlt kriegt, was gedruckt wird und so weiter. Der hat sich wirklich reinknien können. Und dann hat man zum Beispiel die Aufforderung gekriegt, schreiben Sie so und so viele Zeichen zur Atommüllfrage. Hat man einen Kritiker und einen Befürworter gegeben. Die haben dann noch das austauschen können. Das ist dann in der Kronenzeitung auf der rechten und linken Seite nebeneinander gestanden. Club 2, das gibt es heute auch nicht mehr. Das war mit Open End am Abend und da war eine Runde. Und da sind sich die Befürworter und die Kritiker gegenüber gesessen, aber hochkarätig. Ja, da waren Minister, da waren wirklich die Konfliktpartner sind da gesessen und haben sich gegenseitig die Argumente vorgehalten. Ja. Und da hat das ganze Land zugeschaut, da hat es 2 Sender gegeben. Also ich kann ja da auch nur die Geschichte erzählen. Also hat an der BOKU vor vielen Jahren einmal eine Abendveranstaltung gegeben und da war der Professor Hans-Peter Dürr aus München, ein hochkarätiger theoretischer Physiker, der das Global Challenges Network begründet hat, also ein großer Wissenschaftler und auch Umweltschützer. Und ich habe mir ein Herz genommen, bin hingegangen zu ihm und habe gesagt, Herr Professor, darf ich mir vorstellen, Name Peter Weiß, das kennen Sie doch von Club 2, da schauen wir doch immer zu, der ganz auf Ihrer Seite. So. Also in dieser Frage, soll Zwentendorf in Betrieb gehen, ja oder nein, hat es mindestens 2 Jahre lang ein Pro und Contra gegeben, wo alle Aspekte zur Sprache gekommen sind. Dann gab es die Volksabstimmung, wo 20.000 Stimmen eine Nein-Mehrheit erbracht haben. Und die Regierung hat sich des Volkes geschämt. Nicht? Wie kann man so blöd sein und ein fertiges Atomkraftwerk nicht in Betrieb zu nehmen? Aber rückblickend kann man sagen, also ich sage es zumindest, war das keine schlechte Entscheidung. Und Bruno Kreisky hat sehr vehement dafür Druck gemacht, aber in seinem letzten Interview, da war er schon schwer krank, wurde er gefragt, ja, diese Atomabstimmung, die haben Sie doch verloren, Herr Bundeskanzler. Ja, Gott sei Dank haben wir das verloren. Nach dem, was wir heute erleben in der Welt, nach Tschernobyl, die Kraftwerke werden immer älter, immer gefährlicher. Wozu haben wir unser ganzes Leben damit verbracht, den Leuten die Angst vor Arbeitslosigkeit, vor Krankheit zu nehmen, wenn wir dann machtlos sind, wenn neue Ängste eingebaut werden und so weiter und so weiter und so weiter. Und dann hat er am Schluss gesagt, die Erkenntnis meines Lebens ist, dass man gegen die Atomenergie sein muss. Ja? Und also ein Beispiel, das war eine demokratische Entscheidung. Ja, und erfahren sie ein Gegenbeispiel aus der heutigen Zeit. Sie erfahren, werden sie in Dritt hören, sagt ja, also Österreich wird dem NATO-Projekt Sky Shield beitreten. Wir, ein neutrales Land, und reihen uns ein in die NATO-Front. Angeblich sind wir da sicherer vor Raketenangriffen. Ja, wir sind auf der anderen Seite aber auch ein legitimes Kriegsziel, wenn wir Raketen aufstellen, die gegen den bösen Feind im Osten gerichtet sind. Also eine unglaublich komplexe Frage, kostet ein Schweinegeld, ob es wirklich funktionieren kann, ist ganz offen. Es gibt keinen guten General, der sagt, es wird nie funktionieren, wird sehr teuer sein. Keine Diskussion darüber. Da lässt man jemanden vom Bundesheer im Fernsehen auftreten, der erklärt, dass das mit der Neutralität im Einklang ist. Und ja, so passiert halt. Wo ist da Demokratie, bitte? Ne? Also entschuldigen Sie diesen langen Exkurs, aber das war einmal der öffentliche Debattenraum ist das Kernstück der Demokratie. Alle Strukturen haben sich demokratisch zu rechtfertigen. Das ist Demokratie. Und die repräsentative Demokratie ist halt schon eine Erfindung, um mit dem Wort Demokratie was ganz anderes zu machen. Ja, es gibt dann natürlich, das ist am Schluss der Vorlesung dann, ja, was kann man machen, was kann man tun, was könnte man, was sind Alternativen, die wir uns vorstellen können und wie können wir die erreichen, aber da sind wir noch lange nicht, da geht es jetzt weiter. Ja, also wer in der Demokratie einschläft, wird in der Diktatur aufwachen. Schon der Philosoph Hermann Lübbe hat schon 1972 gesagt, das wichtigste Element unserer ideologiepolitischen Situation ist die Entfaltung einer Kultur der Gegenaufklärung. Universitäten und Redaktionsstuben werden zu Zentren politischer Heilsgewissheit, wirklichkeitsüberlegener Besserwisserei, penetranten Moralismus und eifernder Intoleranz. Ja, das ist eigentlich prägnanter, kann man es in der Kürze nicht sagen. Und also nehmen Sie wieder, Harvard-Rektorin muss gehen, weil sie zugelassen hat, dass man über ein heikles Thema an der Universität diskutiert. Was ist politischer Moralismus? Auch wieder Hermann Lübbe. Die rhetorische Praxis des Umschaltens von Argument gegen Ansichten und Absichten des Gegners auf das Argument der Bezweiflung seiner moralischen Integrität. Statt der Meinung des Gegners zu widersprechen, drückt man Empörung darüber aus, dass er es sich gestattet, eine solche Meinung zu haben und zu äußern. Und je intensiver man sich mit so Lebensfragen befasst, mit denen wir zu tun haben werden, umso klarer wird es, dass es immer verschiedene Positionen gibt und dass es sinnvoll ist, die Position Andersdenkender sich nicht nur anzuhören, sondern auch den Versuch machen, sie zu verstehen. Weil alles Sehen ist perspektivisch, das hat schon Friedrich Nietzsche gesagt. Ich kann jedes Ding aus ganz verschiedenen Seiten anschauen. Und für mich war es immer ganz spannend, wenn jemand, den ich schätze, als gescheiten Menschen eine andere Ansicht hat. Also, Moment, interessiert mir das, wieso siehst du das so? Ja, und dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Ne? Das ist auch das schon. Jetzt bin ich gescheiter. So habe ich das noch gar nicht gesehen. Das ist ein ganz interessanter Gesichtspunkt. Oder der andere, der hat bestimmte Dinge nicht gesehen, die ich gesehen habe. Und ich kann sagen, schau dir das einmal so an. Was sagst du denn jetzt? Also es ist ganz, ganz wichtig, dass man von einer komplizierten Sache erst dann was versteht, wenn man die ganz verschiedenen Positionen und Perspektiven
analysieren, oder seine Analyse wäre, dass das Problem unseres Diskurses heute, dass das angefangen hat mit dem Bildungsdienst, dass das angefangen hat mit einem Fehlverhalten der Bildungsdienst. Ja?
Ja, wie es angefangen hat, es gibt ja viele Dinge sind nicht monokausal, sondern da spielen dann viele Dinge hinein. Ne? Und das Ganze, da kann man jetzt anfangen nachzudenken, was kann da alles einspielen. Ne? Wer bestimmt denn, was geforscht wird? Woher das Geld kommt, wie die Bedingungen sind. Nicht? Und je mehr die Universitäten unter den Einfluss externer Geldgeber geraten, man braucht sich ja nur anschauen, wer im Senat sitzt und so weiter. Und wie zu bestimmten Themen die Universität Stellung nimmt. Und da spielt sehr viel hinein. Nicht? Also es hat vor einiger Zeit hat es auch eine Diskussion gegeben an der BOKU, weil bekannt geworden ist, dass einige Institute Geld vom Pentagon bekommen, also vom amerikanischen Militär für ihre Forschung. Nicht? Und da sagen die einen, sagen, wir sind völlig unabhängig und das hat mit Krieg eigentlich gar nichts zu tun. Andere sagen wieder, Moment, das ist aber nicht so, da gibt es Dual Use, also zweifache Dinge. Verwendbarkeit, also das kann eine zivile Anwendung haben, die recht schön ist, aber das ist ein Baustein im militärischen Aspekt und nur darum geben die das Geld her, wenn ich nachschaue, beim Pentagon, bei den, welche Forschungsförderungen sie machen, ja, da sagen sie ganz genau, warum und wieso das sinnvoll ist, das Geld dafür das oder jenes auszugeben. Also, und es gibt Universitäten, die haben eine Zivilklausel. Die sagen, in unseren Satzungen ist fest verankert, dass wir nicht für kriegerische Zwecke Forschung machen und so weiter. Also es gibt da unglaublich viele Dinge und es ist Aufgabe natürlich der Studierenden jetzt zu sagen, ja, das, was da läuft bei uns, bin ich mit dem voll zufrieden. Wenn nicht, aha, ja, da sollte man eigentlich die und die Anregung geben. Oder vielleicht, ja, es gibt dann auch eine Gruppe von Studierenden, die sich gegen militärische Forschung engagieren. Also all diese Dinge sind natürlich nicht uninteressant und zeigen eben, die Vielfalt von Einflüssen und auch in welche Richtung entwickelt sich das. Und da ist jeder kritische Mensch aufgefordert zu sagen, geht das in die richtige Richtung? Bin ich mit dem eigentlich einverstanden? Will ich damit tun? Will ich mich an dem beteiligen? Oder wenn ich mich nicht daran beteiligen will, genügt es schon? Oder soll ich da Kritik üben? Soll ich mich mit anderen zusammentun, Argumente entwickeln und als politischer Mensch versuchen, die Gesellschaft nach Wertvorstellungen zu gestalten? Und also das sind alles Dinge, schauen Sie, ich war als Junger, so alt wie Sie, stolz darauf, mich nicht für Politik zu interessieren. Ja, die Natur, das ist spannend alles, aber diese Herumstreiten da und Gruppenegoismen und so weiter, das interessiert mich alles nicht. Bis mir irgendwann einmal klar geworden ist, ja, alles ist, die Politik ist viel zu ernst und viel zu wichtig, als dass man sie den Politikern überlassen darf. Nicht gerade in einer Demokratie, wenn sie eine Demokratie sein soll. Ja, Sie sehen, man kommt vom Hundertsten ins Tausendste. Und jetzt sind wir bei einem wichtigen Zitat. Wir haben ja von Meinungsfreiheit geredet. Cancel Culture. Darf man überhaupt alle Meinungen zulassen? Das ist eine wichtige Frage. Und da steht im NPD-Urteil aus dem Jahr 2017 hat das Deutsche Bundesverfassungsgericht zur Meinungsfreiheit treffend festgestellt. Das Grundgesetz geht davon aus, dass nur die ständige geistige Auseinandersetzung zu zwischen den einander begegnenden Kräften und Interessen, den politischen Ideen und damit auch den sie vertretenden Parteien der richtige Weg zur Bildung des Staatswillens ist. Es vertraut auf die Kraft dieser Auseinandersetzung als wirksame Waffe auch gegen die Verbreitung totalitärer und menschenverachtender Ideologien. Also für mich ist das eben, sagt genau das aus, was ich mir auch immer gedacht habe, wenn wir es schaffen, und das muss unser Ziel sein, über alle Themen, ohne dass Tabus gibt, in einer fairen und wertschätzenden Art Argumente auszutauschen, dann jeder, der jetzt mit Hass kommt oder mit was anderem, sagt, nein, bitte, stör doch nicht. Das interessiert mich doch nicht. Hast du irgendwelche Argumente? Also wer keine klaren Argumente hat, der greift dann zur Diffamierung. Und das müssen wir eigentlich erkennen. Und jeder, der diffamiert, disqualifiziert sich als ernsthafter Gesprächspartner.
Wie geht es auch mit jemandem, der sich als ernsthafter Gesprächspartner qualifiziert? Und wie geht es auch mit jemandem, der sich als ernsthafter Gesprächspartner qualifiziert ist?
Na, das hängt von der Qualität des Diskurses ab. Also wenn es eine sachliche Auseinandersetzung gibt und einer beschimpft eben nur oder qualifiziert andere ab ohne Argumente, dann muss man sagen, ja, dem brauche ich nicht zuhören, der hat ja nichts zu sagen, außer zu schimpfen. Das ist ja kein Beitrag zur Meinungsbildung. Andere Leute herunterzumachen, zu beleidigen, zu diffamieren. Also ich hab keine Angst vor anderen Meinungen. Denen kann ich argumentativ begegnen.
Weil es nicht Teil zum Beispiel von rechtsextremer Ideologie, Menschen aufgrund von Eigenschaften, die sie besitzen, die sie nicht können, zu disqualifizieren?
Das kommt jetzt auf den Einzelfall an, was jemand sagt. Also ich meine, ich betone, das ist ja auch in der Friedensbewegung, wo ich mich auch betätige, ist das eines der Kernthemen, wo sich auch die Meinungen sich scheiden. Ja? Man sagt, ja, mit dem kann ich gar nicht reden und mit dem, an den will ich gar nicht anstreifen und so weiter und so weiter. Ja, soll sein. Aber ich bin anderer Meinung. Ich sage, ich distanziere mich nicht von Menschen, sondern von Positionen. Und als Ex-Katholik bin ich aber so weit christlich verankert, dass ich sage, jedem Menschen muss ich die Möglichkeit zugestehen, dass er sich verbessern kann, dass er dazulernen kann und dass er nicht von vornherein zu verurteilen ist als Mensch. Ich kann dann sagen, ja, tut mir leid, der hat nichts Sachliches beizutragen. Nicht? Oder diese Position, die der vertritt, die ist aus dem und dem Grund für mich nicht akzeptabel. Aber da brauche ich einen anderen ja nicht beschimpft. Und es ist ganz entscheidend, glaube ich, dass man erkennt, dass sozusagen der kämpft gegen die miteinander kämpfen, die werden einander immer ähnlicher. Deine eigenen Schwächen, die projiziert man in den anderen und dann weiß man eigentlich nicht, ja, gut, was passiert jetzt? Gut, also.
Aber ich würde auch nicht versuchen.
Nein. Der also abzulehnen ist Und wenn aber jetzt eine Mehrheit diese Partei wählt, dann verdamme ich diese Mehrheit. Ja, wo sind wir denn bitte? Dann muss ich mich als Staatsbürger ganz vehement gegen die Positionen wenden, die dann in der Regierung möglicherweise sind. Unsere Regierung, die macht ja Sachen, mit denen man überhaupt nicht einverstanden ist. Ne? Aber das will Ihnen ja keinesfalls meine Meinung aufdrängen. Ich will Sie nur anbieten zum Nachdenken, Mitdenken und bin offen für jeden Widerspruch. Ja, bitte, Frau Kollegin, Sie wollten, glaube ich, was sagen.
Ja, ich finde eine Demokratie, in der so wenig Leute zu spielen, kann schon wichtig sein, Freiheitssysteme,
Parteien aufzubieten. Ja,
glauben Sie. Aussagen,
und was ist rechtsextrem?
Rechtsextrem sind offen rassistische Personen, offen demokratiefeindliche Parteien.
Und das wollen Sie verbieten. Und wer bestimmt das, was richtig ist, was verboten werden muss? Da gibt es keine Diskussion drüber.
Ja, aber ist es, soll man in einer Demokratie darüber diskutieren, ob das abgeschafft werden soll? Man, und ob die Leute an der Macht haben will, die Demokratie abschaffen wollen?
Ja, was, ich möchte Demokratie abschaffen. Bitte ein bisschen lauter reden, ich bin, glaube ich, ein bisschen schwer hört.
Ich
möchte
nicht mehr
aus
der
Ja, ich glaube, das Thema können wir jetzt nicht ausdiskutieren. Ich weiß, dass es diese Haltung gibt. Ich bin ein bisschen anderer Meinung. Also ich würde zum Beispiel eben so eine Partei nicht wählen, aber sie zu verbieten, heute für völlig indiskutabel in einer Demokratie. Und ich muss mich dann als Volk, muss ich mich dann mit der Partei auseinandersetzen. Man muss sie fundamental, sachlich kritisieren. Aber heute haben wir ja die wirklich beängstigende Entwicklung, dass man eben mit diesem Moralismus sagt, also der ist ungut, das ist ein Rechtsextremer und mit dessen Argumenten brauche ich mich überhaupt nicht befassen, den muss ich verbieten. Mit dem darf ich mich auf einer Kundgebung nicht zeigen. Also wenn es zum Beispiel eine Friedenskundgebung gibt und da steht jemand, sagen wir, ich stehe dort und neben mir steht einer, den andere als rechtsextrem einstufen und dann sagt man, was, Sie waren da auf der Kundgebung, wo der Rechtsextreme war, wie distanzieren Sie sich von dem? Nein, ich brauche mich von dem nicht distanzieren. Der Frieden hat Vorrang vor allen anderen und wenn in Friedensfragen jemand ehrlich ein Aktivist für Frieden ist und gegen Gewalt und gegen Blutvergießen, dann ist das für mich ein potenzieller Mitstreiter. Und ich kann Ihnen eines vielleicht auch sagen, ich war für mich, es hat ja die Spaltung der Gesellschaft, die ist eben auch ein Herrschaftsinstrument. Und mittlerweile ist die Gesellschaft in vielfältiger Hinsicht gespalten. Und es wird über Nebensächlichkeiten gestritten, ne? Also die Gender-Geschichte und Political Correctness und ob man den Karl May noch so lassen darf, nicht? Ob man den Winnetou, also ob man da nicht das umschreiben muss und so weiter. Also es gibt so viele Problemchen, die ablenken von den wesentlichen Fragen und das beschreibt eben auch Mausfeld das Ende dieser Strategien. Dass man eben die Kritik von den Machteliten ablehnt, Ersatzziele schafft und so weiter. Und da können wir trefflich streiten und ich sage bei jeder Gelegenheit, wer über Nebensächlichkeiten streitet, ist ein nützlicher Idiot am Machteliten. Wir müssen schauen, wo sind denn die gefährlichen Strukturen, die Macht ausüben von auf uns, die Kriege vorbereiten, die vieles machen, mit dem wir überhaupt nicht einverstanden sind. Ja, na gut. Ja, die Frage Freiheit, und da ist mir etwas sehr Interessantes vor vielen Jahren schon untergekommen. Der Ökologe Gerhard Helmut Schwabe hat einen wichtigen Aspekt beschrieben. Ein jeder ist verantwortlich für die absehbaren Folgen seines Denkens und Handelns. Um dieser Verantwortung gerecht werden zu können, haben viele Generationen um das Höchstmaß an persönlicher Freiheit für den Einzelnen gerungen. Nur wer den ganzen Horizont seiner Umwelt überschauen und so dem eigenen Gewissen folgend leben kann, vermag aus eigener Entscheidung sittlich zu handeln. Also, dieses Zitat sagt eigentlich aus, dass der wesentliche Aspekt der Freiheit der ist, dass man seinem Gewissen folgend leben kann. Also Freiheit zur Verantwortung. Das ist meiner Meinung nach ganz, ganz wesentlich. Ja, ganz wichtig ist natürlich auch die Frage nach dem Sinn. Und da gibt es den französischen Nobelpreisträger Jacques Monod, der hat ein Buch geschrieben, 1970, Zufall und Notwendigkeit. Und in diesem Buch beschreibt er eben, dass der Mensch ein Produkt der Evolution ist, wo sehr viele Zufälligkeiten eine Rolle spielen. Und er hat dann so ein Zitat des da steht es ich sage vielleicht doch das noch anders. Der Sinn menschlichen Lebens kann nicht rational bewiesen werden. Es gibt keinen erkennbaren Sinn im Universum, von dem der Sinn menschlichen Lebens ableitbar wäre. Eben Darwins Lehre vom Artenwandel, natürlicher Auslese, hat keine Aussagen von den Ursachen der genetischen Veränderungen gemacht, aber später ist man dann eben auch drauf gekommen, dass Veränderungen eben auch durch Radioaktivität möglich sind, Zufallserscheinungen, und jedenfalls spielt sehr viel Zufall in der Evolution eine Rolle. Jacques Monod hat eben 1970 in seinem Buch Zufall und Notwendigkeit einer breiten Öffentlichkeit diese Gedanken zugänglich gemacht, und er führt darin aus, dass der Mensch in der Evolution weder eine Ausnahme noch ein Ziel ist, sondern wie alle modernen Lebewesen letztlich ein Produkt von Zufällen. Und zwar sagt er dann, also man hat dieses Buch, da hat man gesagt, na Moment, wie geht die weiter da? Wenn der Mensch diese Botschaft in ihrer vollen Bedeutung aufnimmt, dann muss er seine totale Verlassenheit erkennen. Ja, das ist jetzt wirklich blöd. Ja, also jedenfalls muss der Mensch dann erkennen, dass er sozusagen wie ein Zigeuner am Rand des Weltalls lebt und sozusagen keinen erkennbaren Sinn in dieser Welt hat. Und die Leute sind also da richtig geschockt worden durch diese Sache. Jetzt hat sich das da irgendwie erhandelt. Ja. Moment, bitte lauter. Das weiß ich jetzt nicht, aber ich werde schauen. Warte mal. So. Jetzt geht's weiter, ich habe da nur was falsch gemacht. Ja, also jedenfalls hat Jacques Monod in diesem Buch, wo er eben sagt, ja, der Mensch ist kein Ziel der Evolution oder der Schöpfung, sondern er ist ein Zufallsprodukt. Wenn er diese Botschaft in ihrem vollen Bedeutung aufnimmt, dann muss der Mensch seine totale Verlassenheit, seine radikale Fremdheit erkennen. Er weiß nun, dass er seinen Platz wie ein Zigeuner am Rand des Universums hat, das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen leiden oder verbrechen. Die weit verbreitete Erschütterung, die von dieser Botschaft ausgelöst worden ist, die habe ich als junger Biologe nicht teilen können, weil für mich war das selbstverständlich. Und für mich waren ohnehin also der persönliche Schöpfergott, der den Menschen nach seinem Ebenbild erschaffen hat, das waren für mich keine sehr überzeugenden Aussagen. Und er hat mir, der Humorist Roder gefallen, der einmal gesagt hat, der Mensch steht den Läusen näher als den Göttern. Und jedenfalls war für mich im Grunde klar, dass allein man als Mensch ja Freude, Leid und all das verspürt und auch mit dieser Botschaft durchaus leben kann, ohne sozusagen den Sinn des Lebens nicht zu finden. Und viel später ist mir dann ein Zitat untergekommen von einem deutschen Philosophen, nämlich Nikolai Hartmann. Sinngebung und Sinnerfüllung. Nikolai Hartmann sagt, streng genommen kann es Sinngebung nur da geben, wo noch Sinnloses ist. Was schon sinngesättigt ist, kann keine Sinngebung mehr erfahren. Nun aber ist Sinngebung an die Welt die spezifische Form der Sinnerfüllung, die einem freien Wesen gemäß ist. Also muss man die alte These umkehren. Nicht so ist es, dass unser Menschenleben sinnlos bliebe, wenn die Welt als Ganzes sinnlos wäre, sondern vielmehr unser Menschenleben bliebe sinnlos, wenn die Welt als Ganzes auch ohne uns schon vollendet sinn erfüllt wäre. Dem Menschen bliebe dann die ingemäße Form der Sinnerfüllung vorenthalten, die durch Sinngebung an die Welt. Also jeder von uns kann jetzt sagen, ja, ich fühle mich als Lebewesen, ich bin also ganz erstaunt und glücklich, ich schaue da raus und ich sehe Bäume und so weiter und ich kann mich mit den Mitgeschöpfen in irgendeiner Form solidarisch erkennen, dass ich ein Teil der Biosphäre bin und kann da jetzt sehen, aha, da wird zerstört, da wird nicht zerstört, da ist es wunderschön und ich kann durch meinen Einfluss Zerstörung behindern, Natur, Leben fördern, kann mich da ergötzen dran, kann Kraft finden in der Natur. Also all diese Dinge sind wichtig und wir kommen jetzt zu dem prominenten Psychotherapeuten Viktor Frankl. Und Viktor Frankl hat eben erklärt, als Psychiater ist er drauf gekommen, dass viele Menschen am Leben scheitern, wenn sie keinen Sinn ihres Lebens empfinden. Und er hat dann die Logotherapie entwickelt, er hat den Menschen geholfen, ein sinnerfülltes Leben zu finden oder Sinn im Leben zu finden. Also das ist ganz wichtig. Und Viktor Frankl hat eben auch ein Buch geschrieben, ein ganz bekanntes, Der Mensch auf der Suche nach Sinn. Selbsttranszendenz ist der grundlegende anthropologische Tatbestand, dass Menschen immer über sich selbst hinaus auf etwas verweist, das nicht wieder er selbst ist. Auf etwas oder auf jemanden, auf einen Sinn. Und nur in dem Maße, in dem der Mensch solcher Art sich selbst transzendiert, verwirklicht er auch sich selbst. Im Dienst an einer Sache, ganz er selbst, wird er, wo er sich selbst übersieht und vergisst. Also Viktor Frankl ist ein ganz wichtiger und bewundernswerter Mensch gewesen, der auch im Konzentrationslager überlebt hat und sehr gescheite und sehr versöhnliche Töne auch immer angeschlagen hat. Und auch bei ihm war auch etwas wichtig, was für ein gelingendes Leben, glaube ich, wichtig ist, dass man sich immer Ziele setzt und diese Ziele auch erreicht. Das ist auch wieder etwas, was auf das die Verhaltensforschung hingewiesen hat. Konrad Lorenz hat ihm auch gesagt, dass sozusagen im Sinne auch von Goethe frohe Feste nur nach sauren Wochen wirklich frohe Feste sein können. Also Freude, die muss man sich erwerben, die kommt nicht von selber. Das heißt, man muss Ziele haben und wenn man die mühsam erreicht, ja dann kann man Freude empfinden. Also ich kann Ihnen zum Beispiel sagen, nach jahrelangem Kampf gegen das Atomkraftwerk Zwentendorf bei der Volksabstimmung, bin eingeladen worden, schon vorher für eine Sendung nach der Wahl mit dem Energieminister, E-Wirtschaftspräsidenten und so weiter, bin ich als ein Repräsentant der Atomgegner eingeladen worden nach der Wahl. Und da war für mich klar, ich muss, wenn es eine Mehrheit wird für die Inbetriebnahme, muss ich dort begründen, warum es trotzdem nicht in Betrieb geben darf. Und um aber die Botschaft der Basis mitzubringen, bin ich ins Albert-Schweitzer-Haus gegangen und dort war die ganze AKW-Gegnerschaft versammelt und es war die Hochrechnung ganz knapp. Nicht? Und wie dann durch war, wir haben gesiegt. Ja, ich muss dann sagen, ich habe nie wieder so viele wertige Kommunisten geherzt und geküsst wie an diesem Abend. Und als ich dann heimgefahren bin, ja, habe ich vor Freude geweint. Und wie viele von Ihnen haben in der letzten Zeit aus Freude geweint? Also das ist ein Gefühl, das ist unglaublich. Und das kommt aber nicht von selber. Und das ist auch der Grund, Viktor Frankl war zum Beispiel ein Bergsteiger. Der ist noch mit einem hohen Alter ist er noch Klettertouren gegangen. Und ich habe das nie verstanden, aber ein guter Bergsteiger, der oben ist am Gipfel dann, der hat eine Freude, obwohl er weiß, jetzt das Runterklettern ist noch viel schwieriger. Aber die Freude muss man sich erwerben. Das ist, glaube ich, eine wichtige Sache. Also Viktor Frankl empfehle ich Ihnen sehr. Ja, wir kommen jetzt zu einem Aspekt, dass die brutale Gewalt des Stärkeren hat eben gewaltige Blutspuren in der Geschichte hinterlassen. Das ist ein Buch von Wolfgang Reinhardt die Unterwerfung der Welt, sozusagen eine Globalgeschichte der Expansion der Europäer auf dem Globus, die mit ihrer Überlegenheit alles Kulturen niedergemacht haben und ausgeplündert haben, die sie also überwinden konnten. Und Rainer Mausfeld danke ich auch den Hinweis auf ein wichtiges Zitat von Thukydides, einem griechischen Geschichtsschreiber. Es gab den Peloponnesischen Krieg vor unserer Zeitrechnung und da haben die Athener sozusagen ihr Imperium ausgedehnt, haben gegen Sparta gekämpft und haben versucht, alle kleinen Inselvölker und so weiter als Verbündete zu kriegen. Und Inselbewohner haben gesagt, wir wollen neutral bleiben. Wir halten uns raus aus eurem Krieg. Und da wurden sie belehrt, denn ihr wisst so gut wie wir, dass von Gerechtigkeit nur zwischen den Machtebenbürtigen die Rede ist. Während die Starken tun, was sie wollen und die Schwachen ertragen, was sie müssen. Und also das ist richtig Faustrecht pur. Und das war früher, war das eben so. Wenn jemand das Gefühl gehabt hat, ja, da kann ich jetzt reiche Schätze erwerben, Territorium ausdehnen, dann ist Krieg geführt worden. Es gibt dann auch ein interessantes Buch über, was jetzt nicht, Söhne und Krieg. Also dass dort, wo ein Überschuss an jungen Männern war, die eigentlich in diesen ganzen Hierarchien und so weiter keine wirklich guten Aufstiegschancen hatten, ja, dann war das ein guter Grund, sie jetzt in den Krieg zu schicken und zu sagen, ja, ihr könnt jetzt Ruhm erwerben und Beute machen und so weiter und da geht es jetzt gegen diesen bösen Feind. Ne? Also dieses Recht des Stärkeren, das hat in der Geschichte dominiert und die Frage ist eben, kann man das überwinden? Es gibt zwar, kommen wir ja dann noch darauf zu sprechen, es gibt die Charta der Vereinten Nationen, Charta der Menschenrechte und so weiter. Nur stellen wir fest, dass auf dieser Welt hier und heute sich nicht alle Staaten an das halten. Und die Starken, die tun heute auch immer nur so, auch noch so, dass sie sagen, ja, also wir können tun, was wir wollen. Das ist dann die regelbasierte Welt geworden. Und die noch, wo der Stärkere bestimmt, woran es liegt, was gibt. Ja, ganz am Rande eigentlich nur, es gibt den Begriff Moral, analoges Verhalten im Tierreich und da, das ist etwas, Konrad Lorenz, vergleichender Verhaltensforscher, hat eben moral-analoges Verhalten studiert. Also man hat ihm manchmal vorgeworfen, also dieser Mann, der da die Gänse studiert, der soll doch nicht das, was er da an den Gänsen studiert, an den Menschen anwenden, der soll doch erkennen, dass Gänse ganz was anderes sind als Menschen. Diese Leute haben nichts verstanden, die so argumentieren, weil Analogie ist eben nicht etwas Verwandtes, sondern das ist eine Parallelentwicklung. Also zum Beispiel, man muss unterscheiden zwischen Homologie und Analogie. Die Brustflossen von Fischen sind homolog mit unseren Vorderextremitäten. Ja? Aber die Stromlinienform eines Pinguins und die Stromlinienform eines Ichthyosaurus oder eines Hais, das sind Analogien, das sind Anpassungen im gleichen, die haben den gleichen Anpassungswert. Und wenn ich jetzt moral-analoge Verhaltensweisen bei Tieren sehe, also Schonung von Artgenossen, Beißhemmungen, ritualisierte Kämpfe ohne Verletzung und so weiter, Fürsorge für die Nachkommen und so weiter, dann kann man sagen, kann man erkennen den arterhaltenden Wert dieser Dinge und kann dann auch vergleichend beim Menschen sagen, ja, also möglicherweise hat dieses und jenes Verhalten beim Menschen den gleichen Anpassungswert, wie wir es da und dort erforscht haben. Ja, aber das nur am Rande. Wir sind jetzt, ja, also dazu gehört natürlich, man kann die goldene Regel auch als Erfolgsprinzip sozialer Lebensformen ansehen. Wir finden ähnliche Verhaltensweisen. Kooperatives und altruistisches Verhalten, da sind wir jetzt natürlich schon bei homologen Verhalten. Aber ich komme jetzt zu etwas anderem. Im Gegensatz zu dem, was ich vorhin eben gesagt habe, der Stärkere, der kann die Schwächeren unterjochen und hat dann das Recht auf seiner Seite, das ist womöglich sogar Gott gewollt, dass er da jetzt diesen Ungläubigen seinen wahren Glauben bringt. Aber es gab sehr früh auch schon das Konzept der Menschheitsfamilie. Und zwar hat da eben ein spanischer Geistlicher, der hat eben auch betont, dass in den eroberten Gebieten der Spanier in der neuen Welt, dass das halt auch Menschen sind und nicht nur potenzielle Sklaven. Und das sind Folien aus einem Vortrag von Rainer Mausfeld, wo er eben auch die Leitideale der Aufklärung darstellt. Also das sind eben die kollektiven Schlussfolgerungen aus den Blutspuren, die der Mensch in der Zivilisationsgeschichte hinterlassen hat. Universeller Humanismus. Anerkennung einer prinzipiellen Gleichheit aller Menschen. Ablehnung von Nationalismus, Chauvinismus, Rassismus und Exzeptionalismus. Ja, zum Beispiel heute die USA, die erklären sich, sie sind exzeptional. Also zum Beispiel der internationale Gerichtshof, der gilt natürlich nicht für Amerikaner. Die haben ganz klar gesagt, wenn da irgendwer verurteilt wird und so, den werden sie befreien und so. Also das gilt einfach nicht. Wir sind das benevolente Imperium. Und da ist jetzt dann die Frage, akzeptieren wir das? Sagen wir, ja, die haben schon recht, die sind ja stark. Die haben ja 800 Militärbasen auf der ganzen Welt. Ja, da müssen wir das ducken. Oder sagen wir, naja, eigentlich gefällt uns das nicht. Das widerspricht der Aufklärung, die wir als wichtigen zivilisatorischen Fortschritt erkannt haben. Demokratie als politische Selbstbestimmung. Alle Machtstrukturen haben ihre Existenzberechtigung nachzuweisen und sich der Öffentlichkeit gegenüber zu rechtfertigen. Sonst sind sie illegitim und somit zu beseitigen. Also da gehört eigentlich die Wirtschaft dazu, da gehören Konzerne eigentlich auch dazu. Der Geheimdienst gehört da auch dazu. Jeder Bürger soll einen angemessenen Anteil an allen Entscheidungen haben, die das eigene gesellschaftliche Leben betreffen. Zentrale Bereiche einer Gesellschaft, insbesondere die Wirtschaft, darf sich nicht von einer demokratischen Legitimation, darf nicht ausgeklammert werden. Also da sieht man, also Demokratie ist eigentlich was sehr Anspruchsvolles. Und man nimmt es so einfach hin und sagt, ja, dort gibt es Wahlen und da erst wird der Demokratie. Ja, aber wie erfolgt die Entscheidungsfindung? Und da wird bei Rainer Mausfeld, der bezieht sich auch auf groß angelegte soziologische Studien in Amerika, da wurde untersucht, wie werden die Wünsche und Bedürfnisse der großen Mehrheit, wie werden die in der Politik berücksichtigt. Und das erschütternde experimentell nachgewiesene Ergebnis lautet gar nicht. Und dann sagt man, es ist ja Demokratie. Ja, man kann. Gut, und damit sind wir dann eigentlich schon bei diesen egalitären Prinzipien der Aufklärung. alle Menschen als frei und gleiche sind, ungeachtet ihrer faktischen Differenz anzuerkennen. Vor dem Gesetz sind alle gleich. Das ist auch ein wichtiges Prinzip. In der Gesellschaft führt das zur Demokratie und zwischen den Völkern zum Völkerrecht. Und wenn es da gleiche Rechte gibt und nicht der Stärkere sagt, wo es lang geht, dann haben alle gleiche Rechte. Ja, so viel mal für heute und bis zum nächsten Mal dann. Und wie gesagt, ich bin sehr daran interessiert, mit Ihnen in Diskussion zu kommen, weil für mich ist es ganz wichtig, dass gerade der akademische Nachwuchs sozusagen ein bisschen aufgeweckt wird. Ja, damit danke fürs Zuhören und für die Beteiligung.
An verschiedensten Kundgebungen teilgenommen und